Gesundheit bewegt uns. Der Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Hier ist wieder Anne und ich möchte mich heute dem Thema Fußgesundheit und im Speziellen dem Barfußlaufen widmen. Dafür ist Bente Melig wieder bei mir und ich habe ganz viele Fragen an Sie. Was sind zum Beispiel die Inhalte des zunehmenden Barfußtrends und was gibt es da zu beachten? Muss ich immer ohne Schuhe sein oder bekomme ich dann so Hobbitfüße mit ganz viel Hornhaut? Was sind überhaupt Barfußschuhe? All diese Fragen wird Bente mir hoffentlich heute beantworten. Bente, du kannst mich da bestimmt also ein bisschen schlauer machen. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne.
Wir haben uns ja schon mal im Rahmen dieses Podcasts unterhalten über das Thema Fatigue und Long-Covid-Syndrom. Daher bist du ja schon bekannt, aber magst du einmal kurz vorstellen, wie du zum Thema Barfuß gekommen bist und was dich daran besonders interessiert?
Genau, im Kontext meiner beruflichen Schritte hatte ich einen Einstieg in der Neurologie. Dann hat sich das ja, wie gesagt, weiterentwickelt gehabt über verschiedene andere Schnittstellen in den verschiedenen Aspekten der Gesundheitsberufe. Aber die Neurologie ist mir immer auch erhalten geblieben. Das ist mir ein nach wie vor ganz, ganz wichtiger Teil der Ergotherapie. Und da hat mich ganz früh schon die Erkenntnis getroffen, dass ja, ohne Füße kann ich halt auch keine weiteren Rehabilitationsschritte groß einleiten, weil die Füße sind fürs Stehen maßgeblich notwendig. Und gerade in der Neurologie mit spastischen Lähmungen der Füße, wo die Füße ganz verkrümmt sind aufgrund eines Schlaganfalls oder dergleichen, dass da das super, super wichtig sind, dass die Füße gut funktionieren, auch im Sinne von gut spüren, eine gute Beweglichkeit haben. Die sind für alle weiteren Fähigkeiten, wie es Stehen, eine maßgebliche Bedeutung. Ohne den sensorischen Input aus den Füßen kann ich kaum das Gleichgewicht halten. Auch das sehen wir bei anderen Erkrankungen, diabetische Füße und sowas, dass da das maßgeblich sich verschlechtert, wenn da die Sensorik fehlt. Ja, das hat mich über die Jahre weiter und weiter beschäftigt, finde ich nach wie vor ein super spannendes Themenfeld und habe halt angefangen selber früh mit Nike Free, die waren ja über lange Jahre modern, andere Barfußschuhe verschiedenster Hersteller ausprobiert, für und widers da auch erfahren und habe mich zuletzt in eine Weiterqualifikation begeben zu einem sogenannten Barefoot Movement Coach, wo ich ja seit jetzt auch fast 2 Jahren diesen Abschluss habe und das als eine Bereicherung für meinen beruflichen Alltag sehe.
Ach, ich wusste gar nicht, dass man da eine extra Ausbildung oder Weiterbildung machen kann. Bist du in dem Bereich denn momentan noch aktiv neben deinem Beruf als Ergotherapeutin?
Es ist eine Teilleistung meines alltäglichen Arbeitsfeldes. Das heißt, ich baue, ja, ich bin noch aktiv, aber ich baue diese Elemente in den Einzelbehandlungssituationen ein oder auch schon mal im Kontext Einzelberatungen in der Reha. Es gibt die Barefoot Academy, worüber man mich in der Absolventenliste findet, mich dann halt auch für Einzel-Personal-Coachings oder so dergleichen über die Medico-Reha wiederum dann halt auch buchen könnte.
Okay, welche Inhalte sind dann da wichtig?
Ja, zu dem ganzen Thema Barfuß ist ganz vorne wichtig ein Verständnis der gesamten Anatomie des Fußes. Ich berate dahingehend eben auch, um mit dem Klienten ein solches Verständnis zu erreichen. Ein Verständnis dazu, stehen zum Beispiel die Fersen höher als der Vorfuß, dann verlagert sich der Druck nach vorne in den Fuß, die Gewichtsverlagerung verschiebt sich, das kennen die Damen zumindest, wenn sie mal zu feierlichen Anlässen hohe Schuhe tragen.
Oh ja.
Wie da so am späten Abend dann irgendwann mal vorne der Fuß wehtut. Wenn diese Druckverlagerung passiert, verändert sich aber auch die Druckverlagerung in Knie, in Hüftgelenk. Es verändert sich auch eine Spannung in der Wirbelsäule. Und somit habe ich tatsächlich auch Patienten im Rahmen dieser Barfuß-Coachings dann halt auch bei mir, die wegen zum Beispiel Rückenbeschwerden zu mir gekommen sind. Und weil das Thema Barfuß unlösbar mit dem Gehen verbunden ist, haben wir auch die Beachtung von verschiedenen Phasen des Gehens. Es ist eine Analyse von der Standbeinphase, der Spielbeinphase, welche Belastung kommt in dem Moment genau wo auf dem Fuß, wo setze ich den Fuß auf, worüber rolle ich ab. All solche Phasen gehen, gehören dann halt auch mit in die Analyse und in die Therapie dann halt auch von diesen Herrschaften.
Mir fällt da jetzt gerade spontan der Begriff des Fersen- bzw. Ballengangs ein. Das kenne ich zum Beispiel vom Laufen, aber eben auch aus dem Tanzen, dass man die Schritte eben mit dem Ballen oder der Ferse ansetzt. Beim Gehen macht man sich da ja nicht so besonders viele Gedanken drüber, ob man jetzt den Fuß so oder so aufsetzt. Aber wie ist es denn beim natürlichen Gehen? Man geht doch eher mit der Ferse dann, oder?
Genau, also ich mag vorneweg schieben, dass es sehr gut ist, dass wir uns grundsätzlich erstmal nicht dauernd bewusste Gedanken über das Gehen machen, weil das ist ein automatisierter Prozess in unserem Körper und das ist mega wichtig, dass wir das nebenher automatisch können, weil ansonsten könnten wir nicht gleichzeitig auch vernünftig auf den Verkehr achten oder Dinge, die um uns herum passieren. Das möchte ich vorneweg schieben. Was auch noch ganz wichtig ist, wir sehen es dann und merken es dann, wenn es eben nicht mehr gut geht. Also zum Beispiel ein Knie operiert wurde oder der Rücken wehtut, dann wird das Gangbild unrund. Aber grundsätzlich ist es so, beim Gehen haben wir immer einen Fuß am Boden, beim Laufen haben wir eine Flugphase, wo halt kurzzeitig beide Füße in der Luft sind. Und beim Gehen setze ich zuerst mit der Ferse auf und rolle dann über den ganzen Fuß ab und drücke mich mit dem großen Zeh in den nächsten Schritt hinein. Beim Laufen habe ich eine schnellere Folge von Bewegungen und bedingt durch diese Flugphase lande ich tendenziell eher auf dem Vorfuß, auf dem Mittelfuß, um dann halt von dort in den nächsten Schritt dann auch weiter zu laufen. Und es ist halt durchaus auch mal behauptet worden, dass das Vorfußlaufen und Gehen so das Allerheilmittel ist. Davon ist dann auch deutlich wieder abgerückt worden, dass das Gehen tatsächlich mit einem Fersenaufsatz einhergeht. Das entspricht eher der natürlichen Bewegungsform und bei dem Laufen eher der vordere Fuß aufsetzt. Das sieht man auch, wenn man für sich selber beobachtet. Man zieht die Schuhe aus, man läuft los. Das macht man nur für wenige Schritte mit der Ferse zuerst. Das tut einem weh. Das erklärt sich dann irgendwie auch von alleine, dass das nicht ganz natürlich sein kann.
Okay, jetzt hast du ja ganz viel über so Ganganalyse gesprochen und dass man beim Gehen immer einen Fuß am Boden hat. Mein iPhone hat mir letztens Daten für verschiedene Dinge ausgegeben, nämlich zum Beispiel die bipedale Abstützungsdauer, asymmetrischen Gang und Schrittlänge. Kannst du mir erklären, warum diese Apple Health App diese Daten auswertet und was man dann davon ableiten kann?
Ja, bei einem normalen, gesunden Gangbild sehen wir eine gewisse Symmetrie zwischen der Schrittlänge von dem rechten und dem linken Bein. Das sollte ähnlich lang sein. Man kann als grobe Orientierungslinie auch sagen, dass wenn der eine Fuß am Boden steht, sollte ungefähr eine Schuhlänge Abstand sein, bis die nächste Ferse aufsetzt. Das sind so Daumenrichtlinien, woran dann man sich auch ohne große App-Data orientieren kann. Und die Spurbreite ist auch meistens relativ schmal. Das heißt, dass die Knöchel sich fast berühren, wenn der eine Fuß an dem anderen Fuß dran vorbeizieht. Und diese Datenartverwandt scheint die App ja dann zu erheben. Und in dem Moment, wo ein Fuß bedeutend länger am Boden wäre als der andere, würde ich sehen, dass der Mensch humpelt. Wenn die Abstützdauer auf dem einen Fuß länger ist, dann kann das in der weiteren Folge auch zu einer Mehrbelastung der einen Seite führen, was über Jahre betrachtet vielleicht auch einen Verschleiß in irgendeiner Form auch begründen oder ja mit bedingen könnte. Und somit kann die App einem aufzeigen, wie man sein Bewegeverhalten optimieren kann, wie man da für sich eine Verbesserung erreichen kann, ein gesunderes, symmetrischeres Gangbild erreicht.
Das heißt, ich kann letztendlich über so eine App Veränderungen in meinem Gangbild feststellen, vielleicht auch sowas wie ein leichtes Schonhinken, was jetzt mit dem Auge noch gar nicht so richtig sichtbar ist. Also das ist natürlich die Frage, wie gut so eine App funktioniert, aber theoretisch wäre das über diese Daten ableitbar.
Ja, ich finde es sehr spannend, was deine App dir da so mitgeteilt hat. Sicherlich ist die Frage, wie schon gesagt, wie genau das Ganze sich erheben lässt, welche Sensoren das ermöglichen, weil wenn das jetzt nur über irgendwie das Tracker-Armband generiert wird, dann frage ich mich, wie da die Daten von dem Fuß herkommen oder ob da irgendwie auch ein Chip am Schuh irgendwo notwendig sein müsste. Aber grundsätzlich kann es dir aufzeigen, wo es Sinn macht, nochmal genauer hinzuschauen, um das dann wiederum in einem gezielten Training dann halt auch beeinflussen zu können, dass man dann irgendwo was fürs Gleichgewicht verbessert oder Kräftigungsübungen oder dergleichen dann halt auch gezielt einsetzen kann, um frühzeitig dagegen anzugehen und in der Symmetrie möglichst zu bleiben.
Okay, aber jetzt kommen wir von dem kleinen Exkurs mal wieder zurück zum Thema Füße und Schuhe. Etwas, was mich beim Schuhkauf häufig begleitet. Ich habe relativ breite Füße und deshalb passen mir Schuhe oft nicht so gut, besonders eben bei hochhackigen Schuhen passiert das immer wieder. Aber wenn die Schuhe dann doch so schön sind, dann quetscht man sich doch rein, denkt beim Anprobieren, ja, das geht schon und merkt dann eben, wenn man sie richtig trägt, dass es doch nicht so gut geht. Aber was macht das denn langfristig mit meinen Füßen, wenn ich zum Beispiel zu enge Schuhe trage?
Erstmal macht das auf ganz lange Sicht eine gewisse Verformung. Kurzzeitig kann unser Fuß, Wunderwerk der Natur, das relativ gut kompensieren. Wenn man sich ganz zurück kleine Kinderfüße anguckt, da ist auch der Fuß noch relativ breit. Breite Füße sind somit eigentlich gesunde Füße. Da mag ich dich an dieser Stelle loben und bestärken, dass das schön ist. Aber wenn wir uns betrachten, wie ein gesunder Fuß aussieht, dann kann man sich fast ein V vorstellen, wo die Ferse das untere Spitze Ende eines Vs darstellt und in einer diagonalen Linie ausstrahlend das Ganze an einem Punkt am kleinen Zeh in der Verlängerung zu betrachten ist und gerade verlängert am großen Zeh. So, das geben schon mal die allermeisten Schuhe schon gar nicht her, weil wir vorne in den Schuhen in der Regel schmaler werden und deswegen dein Erleben von ich quetsche mich da rein, weil der Schuh spitz zulaufend ist, dann zum Problem wird, weil der gesunde Fuß da nicht reinpasst. Da ist auch die Rede dann von funktionalem Schuhwerk oder funktionalen Schuhen, die da neben den Barfußschuhen auch ins Rennen kommen. Aber ja, der Fuß ist grundsätzlich sehr mobil, lässt sich ohne Schmerzen auch eine ganze lange Zeit lang verformen. Aber über die Jahre des Verformens und stetig in schmalen Schuhen sieht man eine Verlegung des großen Zehs. Da wird dann so ein bisschen nach innen gedrückt. Das sieht man auch, wenn man mal einen nackten Fuß oben auf den Schuh stellt, wird der nackte Fuß häufig, der große Zeh, so ein bisschen links zur Seite wegstehen oder rechts, je nachdem, von welchem Fuß man gerade spricht. Und wenn man sich das im Schuh vorstellt, dann verschiebt sich der große Zeh in die Mitte. Und wenn das lange genug passiert, dann kommt der Hallux Valgus, welcher eben eine knöcherne Auswucherung am Ballen des großen Zehs ist, nicht schön aussieht, häufig mit Entzündungen und Schmerzen und eben dann auch einer knöchernen Verletzung letzten Endes einhergeht. Und ich höre in so Gesprächen immer wieder, ja, das liegt in der Familie, meine Mutter hatte das auch immer. Das ist aber bei den wenigsten Säuglingen, bis hin zu bei keinem Säugling, dass eine solche Deformität schon ersichtlich ist. Das hat tatsächlich was damit zu tun, dass auch vermeintlich gesunde Kinderschuhe schon diesem modischen Ideal folgen, vorne schmaler werden und somit der dicke Zeh nach innen verlegt wird und sich diese Verformung ergibt. Und somit geht in der Auseinandersetzung mit dem Thema Barfuß auch die Auseinandersetzung mit Schuhmode einher, wo man dann die hohen, schönen Schuhe dann durchaus mal für einen Anlass tragen kann. Das wird halt nicht für immer den Fuß zerstören, aber es ist sicherlich eine relevante Frage, wie viel Zeit man in welchem Schuhwerk verbringen möchte, vor dem Hintergrund eines langfristig gesunden Fußes.
Okay, und du hast jetzt gerade schon die Kinderfüße angesprochen. Inwiefern kann man denn da positiven Einfluss schon nehmen? Okay, also Schuhe, die nicht zu schmal sind, aber gibt es auch zu breite Schuhe?
Das ist mir so bis jetzt noch nicht so richtig untergekommen. Sicherlich, wenn ein Schuh insgesamt zu groß ist, das könnte ich mir vorstellen, dass das für einen Kinderfuß auch eher ungünstig ist, weil man dann in diesem Schuh schwimmen geht. Aber
ich kriege keine Plattfüße, nur weil der Schuh breiter ist als mein Fuß.
Nein, das okay. Ist auf jeden Fall eine mehr, wenn das so sein sollte. Es ist tatsächlich eher auch der Fall, dass zu starre und zu rigide Schuhe, wo der Fuß nicht mehr arbeiten kann, weil er quasi eingesperrt in dem Schuh ist, das führt dazu, dass der Schuh den Fuß lähmt, kann man fast schon sagen. Die Muskulatur arbeitet nicht mehr. Der Bandapparat kann seine eigentlichen Funktionen nicht nachkommen. Die ganze Dynamik, die in der knöchernen Struktur unseres Fußes vorhanden ist, die verliert sich dadurch, dass sie nicht arbeiten kann. Und wenn dann der Schuh ausgezogen wird und der Fuß auf die nackte Erde gestellt wird, dann fällt der Fuß tatsächlich so ein bisschen in sich zusammen wie so ein Plattfuß. Und das ist häufig eher eine Folge von Nichtgebrauch. Dazu muss man sicherlich auch noch mal differenzieren zwischen einem Plattfuß, wirklich mit einer knöchernen Fehlkonstruktion, und halt einem entspannten Fuß gegenüber dem orthopädischen allgemeinen Verständnis, wonach ein Fuß eine gewisse Spann- und Gewölbehöhe hat. Und ein entspannter Fuß, der sich gut dem Untergrund anpassen kann, was beim Barfuß nötig wäre, der sieht erstmal platt aus. Der ist aber nicht platt, weil er durchaus muskulär kräftig ist, aber der ist anschmiegsam, weil er sich dann eben den Untergrundgegebenheiten anpassen kann und alles das, was oben drüber liegt, nämlich der gesamte Mensch, dann optimal auch unterstützt und weiterbringen kann.
Okay, und wenn ich jetzt so eine Fehlstellung wie im Plattfuß habe oder eine andere orthopädische Fehlstellung im Fuß, viele Menschen tragen ja Einlagen oder hier in der Reha haben ja auch viele Patienten orthopädische Schuhe oder einen Ausgleich für eine Beinlängendifferenz. Also wie geht man dann damit um?
Ja, das ist ein bisschen eine knifflige Thematik. Man muss zum einen sich klar haben, sowas wie eine Beinlängendifferenz, das kann ich schlecht im Training ausgleichen. Da macht es dann halt auch mit entsprechenden Zurichtungen vom Orthopädietechniker auch Sinn, dass da der Schuh an der einen Seite etwas höher sein sollte, damit dann auch die Beckenstellung und wiederum die Wirbelsäule und der ganze Rest gut steht. Wenn man aber Einlagen hat gegen Plattfuß zum Beispiel, das würde man auch durch einem gezielten Training begegnen können, was aber massiv aufwendiger ist. Das ist wieder so die Frage mit dem inneren Schweinehund. Dann ist es auch vielleicht eine Frage von Marktgeschehen, wenn man da auch in die Sportgeschäfte schaut, wo ja da eine Flut an verschiedenen Laufschuhtypen für verschiedene Fußtypen und dergleichen gibt. Wenn man zurück in so Richtung 40er, 50er Jahre auch da bis in Leistungsfußball und sowas guckt, die haben alle deutlich einfacher designte Schuhe getragen und sind offensichtlich ja auch damit durchs Leben gekommen. Und diese Einlagen können bei bestimmten Erkrankungen sicherlich notwendig sein. Es können schmerzhafte Stellen unter dem Fuß sein. Es gibt sogenannte Neurombildungen, wo halt Nervenverwachsungen sich auch unter dem Fuß bilden können. Da macht eine Weichbettung sicherlich Sinn. Das muss sehr individuell betrachtet werden. Und viele orthopädische Maßnahmen mögen auch ihre Sinnhaftigkeit haben. Aber ich denke auch, dass ein großer Teil von den Beschwerden durch konsequentes Training vermieden werden könnten.
Okay, das heißt, wenn ich Einlagen von meinem Orthopäden bekomme, macht es Sinn, dann nochmal zu hinterfragen, ist das tatsächlich eine körperliche Gegebenheit, die nicht veränderbar ist, wogegen ich eine oder wofür ich eine Hilfestellung brauche? Oder ist es tatsächlich eine Schwäche des Fußes, der zwar Abhilfe geschaffen werden kann dadurch, aber die dadurch nicht verschwindet, die ich also quasi durch Training beheben könnte.
Genau, und da sind wir jetzt auch wieder fast wie zu Beginn unseres Gesprächs. Das ganze Thema Barfuß ist ja eine wachsende Bewusstheit, das ist zunehmend mehr im allgemeinen Gesprächsgut ein Thema. Es entwickelt sich gerade und somit haben sicherlich auch manche Einlagenversorgungen in der Vergangenheit ihre Berechtigung gehabt, weil man es nicht anders gewusst hat. Und heute kann man mit modernen Erkenntnissen auch sagen, dass bestimmte Dinge auch trainierbar wären. Also sicherlich kritisch und achtsam mit sich selber und seiner Gesundheit umgehen, macht da wieder mal total Sinn. Ja.
Und was ist jetzt neben den körperlichen Vorteilen das Tolle am Barfußlaufen?
Neben den ganzen körperlichen Aspekten ist sicherlich auch noch dieser ganze Faktor Entschleunigung. Auch das ist ja ein Trend der Zeit. Corona hat uns das gelehrt, Dinge auch noch mal in Betracht zu ziehen, was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht auch zu vernachlässigen. Und das ganze Thema Achtsamkeit ist ja auch in der Medienwelt, in der Psychologie ein vorherrschendes Thema. Und das erzwingen Barfußschuhe durchaus, weil ich durch das Fehlen einer dicken, weichen Sohle durchaus auch langsamer gehen muss. Ich bin angehalten, mein Tempo zu drosseln. Das ermöglicht mir wiederum auch bewusstere Wahrnehmungen im Alltag. Es schult eine Wahrnehmung meiner selbst, die Sensorik. Also was fühle ich? Ich merke durch dünne Sohlen Kieselsteine und Äste auf dem Weg, die ich mit einer dicken Sohle sicherlich nicht fühlen könnte. Und die veränderte Wahrnehmung kann auch schmerzhafte Momente sein, weil man dann einen Spitzenstein deutlicher spürt. Aber auch das lehrt mich ja dann halt, bewusster hinzuschauen. Ich nehme wahr, wie ist eigentlich mein Untergrund, auch auf so 10, 20 Meter vor mir, und kann dann halt mein Gehen anpassen. Und das würde zum Beispiel nicht funktionieren, wenn ich gleichzeitig mit allen möglichen anderen Sachen abgelenkt und beschäftigt bin. Und daher ja, hat das auch eine Achtsamkeitsqualität.
Okay, du hast jetzt mehrfach von Barfußschuhen gesprochen. Barfuß und Schuhe, das widerspricht sich doch. Oder erklär uns mal, was Barfußschuhe genau sind.
Ja, sehr gerne. Es stimmt, das könnte sich gut widersprechen. Und sicherlich kann man auch sagen, dass Schuhe auch in allen möglichen Zusammenhängen ihre Berechtigung haben. Und das reine Barfußgefühl, das kennt jeder von uns aus dem Sommer, dass man mal auf der Wiese, auf dem Strand oder so auch immer das auch genießen kann, mit nackten Füßen zu sein. Aber alle erinnern sich auch daran, dass der erste Gang über den Kieselabschnitt, um an die Eisbude zu kommen am Strand, dass das hochgradig unangenehm ist, weil die Füße darauf gar nicht so geschult sind. Das heißt, regelhaftes Barfußgehen schult auch in die Richtung einer gewissen Desensibilisierung. Ich bin weniger empfindlich auf Steine und dergleichen. Aber im städtischen Alltag, wo einfach auch Scherben und andere Hindernisse da sind, dann machen Sohlen tatsächlich Sinn, und Sohlen sind an Schuhe gekoppelt. Und bei Barfußschuhen, da haben wir sehr, sehr dünne, flexible Sohlen. Wir haben keine Dämpfung, kein nennenswertes Polster im Schuh, sondern die Schuhe imitieren das Barfußgehen. Das geht auch dann nur, wenn ich die Breite vorne im Schuh habe, da spricht man von der Zehenbox. Die muss, vergleiche dein Exempel mit den schönen hohen Schuhen nochmal, die muss breit genug sein, als dass die Zehen da wirklich Raum haben, dass diese V-Form des Fußes sich auch im Schuh entfalten kann. Das heißt, dass wenn ich den Schritt mache, ich wirklich auch Platz habe, die Zehen bei der Abrollphase auch einzusetzen und dass die nicht eingeengt sind durch den Schuh. Und dann haben wir noch zwei andere Begriffe, die bei Barfußschuhen relevant sind. Das ist der sogenannte Toe Spring aus dem Englischen. Das ist eine Erhöhung der Zehen. Und wenn man sich jetzt mal seinen Laufschuh oder dergleichen anschaut, da sehen wir häufig, dass vorne am Schuh die Sohle so ein bisschen angehoben ist, dass die Zehen gar nicht plan auf der Erde stehen könnten, weil das so eine kleine kleine Kurve macht vorne im Schuh.
Ja, stimmt. Das geht da so leicht rund wieder nach oben, ne?
Genau. So, und somit, wenn ich den normalen Stand habe, wo ich die Zehen auch auf die Erde bringen muss, das nimmt mir der Schuh da schon. Und ein Barfußschuh, der ist tatsächlich auch vorne ganz plan, so dass der eben dieses Barfußstehen und Gehen imitiert. Und analog haben wir den sogenannten Heel Rise. Das ist, dass die Ferse erhöht ist. Auch da, die Laufschuhe sind das prägnanteste Beispiel, aber auch viele Alltagsschuhe haben entweder einen Absatz oder mehr Sohlenmaterial an der Ferse, womit, wie ich auch eingangs schon beschrieben hatte, dann die Statik sich verändert, die Ferse höher steht als bei einem natürlichen Barfußverhalten. Und diese vier Faktoren, die Zehenbox, den Toe Spring, die Heel Rise und die flexible Sohle, das sind Begriffserklärungen, die halt bei den Barfußschuhen relevant sind.
Das heißt, je flacher die Sohle, also je flexibler und flacher die Sohle, ohne vorne Anhebung, hinten Anhebung, desto eher komme ich quasi ans Barfußgehen ran. Und exakt, da gibt es verschiedene Abstufungen quasi.
Genau, da gibt es auch da wieder in der Auseinandersetzung mit der Modewelt Zusprüche in die eine oder die andere Richtung. Und verschiedene Modelle und Ausgestaltungen. Wenn ich sowas aber für mich selber anschaffen möchte, wären das die Kriterien, nach denen ich mich entscheiden sollte.
Okay, und was ist mit diesen ganz weichen Sohlen? Also diese, die gehen wie auf Wolken versprechen, diese Memory Foam Sohlen oder wie die heißen?
Ja, das ist sicherlich etwas, was zunächst, wenn man da drin steht, ganz gemütlich erscheinen mag. Wo aber verschiedene Messungen, da gibt es ein Portal, das heißt Ortoload, das können wir sicherlich auch nochmal als Link irgendwo hinterlegen. Die haben Messungen gemacht bei gelenkoperierten Patienten, wo die Messsensoren eingebaut haben in die Kniegelenksersätze und in die Hüftgelenksersätze und haben gemessen, wie viel Druck entfaltet sich in den Gelenken bei verschiedenen Bewegungsformen, aber auch bei verschiedenen Schuhbeschaffenheiten. Und da haben die unter anderem auch feststellen können, dass bei weichen, sehr gedämpften Sohlen der Belastungsdruckpunkt innerhalb der Gelenke sich tendenziell eher erhöhen würde. So, je weicher die Sohle, umso schwungvoller würde ich dann halt auch vielleicht auftreten. Und das kann dazu führen, dass ich dann diesen Verschleiß eher in den weiter oben liegenden Gelenken erfahre, wo halt ein Barfußgehen ein langsameres, ein gefederteres Aufsetzen des Fußes mit sich führt, weil man es eben selber spürt, und ein bollerndes Gehen würde mit Barfuß einfach auch wehtun. So, ne, wenn ich mit Schwung auf der Ferse lande, das mache ich ein, zwei Mal, dann tut es mir aber irgendwann mal auch weh, weil da die Dämpfung dann weg ist, dann ist ja schön, wenn eine Dämpfung mir das in dem Moment nimmt. Aber auf lange Zeit betrachtet, kann man das gesundheitlich diskutieren, ob das eine wirkliche Hilfestellung darstellt.
Okay, das heißt, ich habe das Gefühl, weil ich tue meinen Füßen etwas Gutes und kann dadurch aber anderen Gelenken eigentlich eher Schaden herbeiführen.
So, das auch wieder, wie so alles im Leben, schwer in Schwarz und Weiß zu benennen. Wir haben in unserer natürlichen Umwelt nur noch wenige natürliche Böden. Und das, was unsere Füße von alleine in Dämpfung können, das bezieht sich dann eher auf Erde, Moos, Wiese, verschiedene naturgegebene Untergründe. Aber unser Leben findet nun mal ja auch auf asphaltierten Böden, Parkettböden, Linolböden, Betonböden. Da sind halt einfach viele feste Untergründe, an denen eine gewisse Dämpfung gut ist. Häufig spricht man da von einer Dämpfungsstärke zwischen 4 und 6, 8 mm so, dass man halt ein leichtes, aber durchgehend gleich dickes Polster hat, dass eben nicht diese Höhenunterschiede sind, aber durchaus man eine weichere Untergrundbeschaffenheit nachstellt.
Okay, gibt es denn auch in gewissen Situationen gute Gründe dafür, auf Barfußschuhe zu verzichten und lieber andere Schuhe, festere Schuhe, Schuhe mit größerer Dämpfung oder zu tragen?
Ja, sicherlich kann man das ganze Feld von beruflicher Tätigkeit, es gibt Vorgaben in der Industrie, im Handwerk, in Großküchen, da gibt es unterschiedlichste BG-Vorschriften, die die Arbeitgeber auch einhalten müssen, um eine Sicherheit vor Verletzungen darzustellen. Und auch da haben Schuhe stets auch ihre Berechtigung. Und im privaten Kontext, da ist man etwas freier in seinen Entscheidungen. Aber bei schweren Renovierarbeiten zu Hause, schwereren Gartenarbeiten, auch da haben sichere Schuhe, die durchtrittssicher sind, die in irgendeiner Form ja auch den Fuß vor Verletzungen schützen, auch die sind da natürlich völlig berechtigt.
Jetzt hast du gerade den Kontext Arbeit angesprochen. Also da fällt mir gerade ein, dass ich, als ich früher viel gekellnert habe, festgestellt habe, dass ich, als ich angefangen habe, hochwertigere Schuhe zu tragen, plötzlich viel weniger Rückenbeschwerden hatte. War das Einbildung, Zufall oder kann das tatsächlich was mit der Schuhwahl zu tun haben?
Das mag durchaus auch an der Materialauswahl, an dem etwas hochwertigeren Schuh einhergehen, dass da die Dämpfungsschichten innerhalb der Sohlenkonstruktion eben was hochwertiger waren, nicht so schnell ausgetreten dann halt auch sind und eben diesen Faktor eines weicheren Untergrundes dann halt auch imitieren. Und da kann man ja auch einen feineren Schuh haben, der aber dennoch eine Dämpfungsschicht zwischen der Laufsohle unten, also das, was Straßenkontakt hat, und der Innenschicht hat. Aber da kann verbaut sein eine Schicht, die dämpft und somit den Aufprall bei jedem Schritt dann halt auch ein bisschen abfedert, ohne aber, dass man das in diesem starken Umfang an die anderen Gelenke weitergibt, weil es eine durchgehende Dämpfung ist. Das mag durchaus sein.
Okay, also muss ich denn jetzt irgendwas beachten, wenn ich unter die Barfußläufer gehen möchte?
Ja, sicherlich. Du darfst vor allen Dingen dir auseinander sortieren, gehe ich in die Gruppe der Barfußgeher oder in die Läufer. Beim Barfußgehen, da reden wir von normalen Alltagswegen auf der Arbeit, zum Supermarkt, alle alltäglichen Gegebenheiten. Da kann ich, wenn ich auf Barfußschuhe umsteige, nicht einfach von 0 auf 100. Ich sollte da eine Umstellung mir erlauben mit einer Trainingsphase. Das heißt, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht mehr so viel Dämpfung habe. Ich muss mich daran gewöhnen, dass meine Bewegungsabläufe, Schrittlänge, Schrittfrequenz, sowas sich etwas ändert. Ich sollte begleitend sicherlich auch ein kleines Fußtraining mit einbauen, denn wie schon gesagt, ein weicher und entspannter Fuß ist eine Erfordernis. Und häufig kann man sagen, das fängt bei 30 Minuten Übungsgehen in Barfußschuhen an und dann baut man diese Strecke nach und nach aus, bis man die dann auch unkompliziert ganztägig tragen kann. Und auch da ist nur das Tragen der Barfußschuhe nicht alleine der Weg, sondern eine Mobilisation der Zehengelenke, der Fußgelenke, ein gelenkekräftigendes Training in der gesamten Fußstruktur macht, dass dieser Umstieg dann einem auch gelingt. Aber auch hier immer noch manifeste Verletzungen brauchen dann vielleicht auch eine orthopädische Zurichtung. Bei minus 10 Grad und tiefem Schnee haben Schuhe in ihrer klassischen Form auch absolut eine Berechtigung, um eigentlich nur den Fuß und auch den gesamten Menschen in seiner Gesundheit zu schützen. Wenn wir vom Barfußläufer im Sinne von Laufen, Joggen sprechen, dann ist das Joggen per se eine Definition, wo vor vielen Jahren Sportschuhhersteller sich eine neue Laufart erfunden haben. Bei dem Laufen, da reden wir von dem beginnenden Vorfußaufsatz und einer Laufbewegung, wie sie so optimal wie möglich sein könnte. Und da mag dann auch in dieser Umstellphase immer noch eine Laufschuhberatung, ein Laufcoaching seine Berechtigung haben, um auch da Verletzungen zu vermeiden, weil man ungewollt in irgendeine Art von Übertraining oder Fehlbelastung gerät.
Okay, Genau, zum Thema Laufschuhberatung bzw. Laufcoaching habe ich ja auch eine Folge mit Lars aufgenommen. Da gibt er ganz viele Informationen dazu, jetzt nicht speziell zum Thema Barfußschuhe. Das heißt aber, wenn ich mich jetzt für Barfußlaufen, Barfußschuhe interessiere, mich das überzeugt, kann ich das quasi beim Laufcoach oder beim Laufschuhberater mit anbringen und mich da auch schlauer machen.
Genau, aber auch da wird die klassische Laufschuhberatung eben auch häufig in Richtung Dämpfung und Polsterung unterwegs sein. Und das ganze Barfußthema nimmt von all diesen Dingen eben Abstand. Es muss sich gegenseitig nicht ausschließen, weil man das eben zwischen Gehen und das Laufen auch trennen kann. Oder dass man, wenn man die Grundlagenfertigkeiten des Laufens sich erarbeitet hat, die Grundlagenfertigkeiten in der Fußmuskulatur fürs Barfußgehen, dass man das dann auch übereinander kriegt und zunehmend dann eben auch die Dämpfung in den Laufschuhen abtrainieren kann und dann auch in seinen Barfußschuhen dann auch unproblematisch laufen kann.
Also zusammenfassend könnte man sagen, Schuhe, die die natürliche Funktion des Fußes und der gesamten Körperstatik unterstützen, sind eine sinnvolle Sache. Ich muss meinen Körper aber langsam dran gewöhnen und ich sollte sie ganz gezielt in Situationen einsetzen, wo die Belastung und auch die Umstände, Sicherheit und so weiter dazu passen. Richtig?
Genau. Also wie immer ist es nichts schwarz oder weiß, sondern es gibt ganz viele Grauzonen dazwischen. Und ich mag nochmal am Ende betonen, dass unsere Füße so ein Wunderwerk der Natur sind. Das ist phänomenal, was da in den kleinen Gelenkabschnitten des Fußes möglich ist. Und das ist sehr schade, wie das häufig im Alltag entweder als selbstverständlich hingenommen wird, die Füße so ein bisschen stiefkindlich missachtet werden, weil sie ja nun mal irgendwie da sind. Und ich finde, dass Füße mehr Zuspruch haben sollten.
Das war ein schönes Schlusswort, ein Plädoyer für mehr Fußachtsamkeit. Vielen Dank, Bente, dass du bei mir warst und wir uns darüber unterhalten haben und du uns so viele tolle Informationen gegeben hast. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass euch das Thema interessiert hat und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Und hört zu. Einige Links mit Infos zum Thema sind wie immer unter der Folge zu finden. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.